Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Ich wünsche Ihnen Mahlzeit an diesem trüben Freitag. Die Themen dieser Sendung waren und dieser Woche die Spätfolgen von Corona, der Fall Sebastian Kurz, die neuen Corona-Regeln und Sucht in Vorarlberg.
Die Neues bei Neustädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Am Montag ging es bei uns um Post oder Long-Covid, wie das genannt wird. Wie heimtückisch der Coronavirus sein kann, zeigt eben die Forschung zu den Spätfolgen. Long-Covid oder Post-Covid wird das dann genannt. Es gibt viele Betroffenen, die sind zwar genesen, aber in keiner Weise gesund. Beschwerden verschiedenster Art können bleiben oder plötzlich wieder auftauchen. Mein Gast am Montag war Peter Tscherkl. Er ist der Primar der Pulmonologie am Landeskrankenhaus Honems.
Also mittlerweile ist das durchaus bei uns angekommen, das Thema hat sich auch in den letzten Monaten so abgezeichnet, dass immer mehr Patienten auch gekommen sind nach einer durchgemachten Covid-Erkrankung, die über, in dem Fall bei uns auf der Lungenabteilung, über anhaltenden Husten klagen oder über Belastungsatemnot und sich bei uns in der Ambulanz vorstellen, zum Schauen, ob organisch möglicherweise ein Hintergrund besteht.
Das Ganze ist aber nicht nur auf die Lunge beschränkt, oder?
Ist nicht nur auf die Lunge beschränkt, also Beschwerden, die die Patienten angeben, ist vor allem Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsknick, dass sie aber sportliche Menschen nicht mehr so gut belasten können, aber auch neurokognitiv, das heißt, sie können sich nicht mehr so gut konzentrieren bei ihrer Arbeit, werden schnell müde, wenn sie sich versuchen zu konzentrieren.
Sagt Peter Tscherkl, Lungenfacharzt am Landeskrankenhaus in Honems. Die ganze Bandbreite des Problems Post-Covid wurde bei uns in der Diskussion am Montag deutlich. Viele Betroffene haben sich gemeldet. Hier ein Querschnitt der Aussagen.
Was ich das Gefühl habe, ist, dass das Covid meine Nerven im Darm angegriffen hat. Und zwar aus folgendem Grund, weil ich hatte Kotverlust, also ohne dass ich es gemerkt habe.
Ich habe ganz wahnsinnige Gelenkschmerzen. Der Geschmackssinn verloren, den ich heute noch nicht habe und habe den auch noch einen Monat ungefähr, so ungefähr im Jänner, den wahnsinnigen Haarausfall gekriegt.
Ich gehe noch Corona im Dezember bis im Jänner rein, bin genesen, aber ich habe immer noch mit der Lunge Probleme und zwar so extreme Stärke in der Lunge. Und das ist am Anfang immer alle 2-3 Tage gewesen und jetzt ist es momentan alle 2 Wochen und da weiß man ja wohl nicht, was man tun soll.
Ich habe Covid gehabt im November, ziemlich stark und habe immer noch Atemprobleme. Also wenn ich war vorher körperlich sehr gut beieinander, konditionell sehr gut beieinander und dann, wenn du im Februar, März, wenn ich auf Skitour gegangen bin und gesagt habe, boah, ich muss einfach langsamer durchlaufen, ich kann nicht, mir tut es mir weh beim Atmen, ich habe einfach noch nicht, dann wirst du ausgelacht.
Also das ist richtig, das ist ein sehr buntes Bild an verschiedenen Erkrankungen, die man hier bekommen kann. Problem ist, dass es zum Teil organisch nicht messbar ist, weder in einem Röntgen noch in einer Lungenfunktion, jetzt als Pulmologe, dass man sagen kann, ich kann das organisch erklären, warum der jetzt den Hügel nicht mehr raufkommt. Aber das ist, wie gesagt, wirklich ein Beschwerdekomplex, den man da hat. Man ist auch hier in einem Lernprozess, also man lernt erst wirklich, was dieses Post-Covid-Syndrom alles mit sich bringt, dass es erst einmal abheilt und dann wieder kommt. Das ist für uns alle eigentlich jetzt momentan ein großer Lernprozess, den wir haben.
Sagt Peter Tscherkl. Post-Covid greift, wie erwähnt, nicht nur die Lunge an, vielfach auch kann es kognitive Probleme geben, Konzentrationsschwierigkeiten, Wortfindungsstörungen, Erinnerungslücken. Christian Brenneis ist Neurologe und Primar an der Reha-Klinik Münster in Tirol. Er erklärt, wie solche Beschwerden mittlerweile behandelt werden können.
Kann man Computer unterstützt machen, aber auch mit also Papier und Bleistift. Das kann man in der Einzeltherapie machen, sogenannten neuropsychologischen Training, aber auch in Gruppentherapien. Also da gibt es schon spezifische Ansatzmöglichkeiten, Therapiemöglichkeiten. Also zu Beginn steht einmal die Diagnose, also die Testung, wo man mal nachschaut, okay, ist eher jetzt ein Aufmerksamkeitsproblem oder ist Konzentrationsproblem, Wortfindungsstörungen oder doch Gedächtnisprobleme und dann kann man es also spezifisch trainieren.
Sagt Primar Brenneis von der Reha-Klinik Münster in Tirol. Mittlerweile gibt es eine Selbsthilfegruppe mit Namen Long-Covid Austria. Marte Prell aus Graz hat diese gegründet.
Was uns als Patienten sehr frustriert und auch sehr schadet, ist, dass einige Ärzte sehr den Nachdruck legen auf eine psychosomatische Faktor, die bei vielen Patienten überhaupt nicht vorhanden ist. Und das ist für uns als Patienten ein sehr schwieriger Punkt, weil es eine gute medizinische Versorgung und auch eine Unterstützung sehr oft sehr unmöglich macht.
Kann ich natürlich schon nachvollziehen, und es ist vielleicht hier schon die Schwierigkeit, dass man auch als Patient sich denn auf diese psychosomatische Schiene gedrängt fühlt. Wenn man jetzt in unserem Fall zum Beispiel in die pulmologische Ambulanz kommt und sagt, ich habe keine Luft, und dann macht man alle Untersuchungen und sagt dann zum Patienten, wir finden aber nichts organisch. Dann hat man natürlich das Gefühl, der meint jetzt, das ist jetzt ein psychisch angeschlagener Patient, hat aber damit sicher nichts zu tun. Also wie gesagt, wir wissen um dieses Post-Covid und wir glauben das auch. Und es ist nicht so, dass wir bloß, weil wir jetzt halt keinen organischen Befund finden können, den jetzt in eine psychosomatische Schiene drängen wollen.
Was tun Sie dann mit den Patienten?
Also wir versuchen ihn eben aufzuklären, dass wir eben schon wissen, dass auch Patienten, die einen milden asymptomatischen Verlauf haben, keine Lungenbeteiligung gehabt haben, trotzdem Beschwerden haben, auch wenn wir atemfunktionell nichts messen. Man, das ist schon für viele Patienten eine Beruhigung, dass sie wissen, organisch ist nichts Fassbares, aber dass wir ihn halt auch wirklich sagen müssen, man muss Geduld mitbringen, man darf sich belasten, man darf auch rehabilitative Maßnahmen machen. Das Einzige ist auch neben der Geduld, dass man halt sich bemüht, sich nicht mehr an die Grenzen heranzutasten wie vor der Covid-Erkrankung, sondern dass man einfach sich ein bisschen zurücknimmt und sich nicht gänzlich ausbelastet, aber natürlich sich belasten darf.
Radio Vorarlberg, Neues bei Neustädter am Freitag.
Die Wochenzusammenfassung.
Am Dienstag die Frage für unsere Sendung: Wann sollte ein Spitzenpolitiker zurücktreten? Es ging natürlich um den Fall Kurz. Dem Bundeskanzler wird ja vorgeworfen, im Ibiza-U-Ausschuss im Juni 2020 falsch ausgesagt zu haben. Staatsanwalt ermittelt. Anklage gibt es noch keine, aber die ist ziemlich wahrscheinlich. In Neues bei Neustädter ging es zunächst um die rechtliche Lage. Für Verfassungsrechtler Heinz Meyer ist die Sache im Fall einer Anklage klar.
In einem zivilisierten, demokratischen Rechtsstaat tritt ein Regierungsmitglied zurück, wenn Anklage erhoben wird. Keine Frage. Wir haben keine besonders hohen moralischen Standards in Österreich, das ist eh bekannt. Aber sie noch weiter zu senken, heute eigentlich für nicht mehr erträglich.
Heinz Meyer, berühmter Verfassungsrechtler in Österreich von der Uni in Wien. Ganz andere Meinung hat hier ein anderer Verfassungsrechtler, nämlich Peter Bußjäger, Uni Innsbruck.
Die funktionierende Demokratie oder der funktionierende Rechtsstaat hängt meines Erachtens davon ab, ob es überhaupt so weit kommt, dass eine Staatsanwaltschaft einen Bundeskanzler anklagen kann. Ob er dann zurücktritt oder nicht, das ist für mich dann eher ein von sekundärer Bedeutung.
Sagt Peter Bußjäger. Wie gesagt, zwei Juristen, drei Meinungen, könnte man sagen. Was ist eigentlich passiert? Noch einmal kurz zusammengefasst. Sebastian Kurz hat im Ausschuss letztes Jahr ausgesagt. Dabei ging es unter anderem auch um die ÖBAG, Österreichische Beteiligungs AG. Wer wird Chef und wer ist im Aufsichtsrat und so weiter und so fort. Kurz zusammengefasst hat Kurz gesagt, er habe sich nicht eingemischt, er sei nur informiert worden. Die grüne Nationalrätin Nina Tomaselli war bei dieser Aussage im Juni 2020 dabei.
Die Befragung dauerte damals das Maximum, das sind bei uns im Untersuchungsausschuss 4 Stunden. Und beurteilen kann man heute mit dem Wissen, das wir heute haben, dass das Bild, das Kanzler Kurz damals im Untersuchungsausschuss gezeichnet hat, mit dem, was wir in den Chats finden, nicht so viel gemeinsam hat.
Sagt Nina Tomaselli von den Grünen. Gemeint sind diese Handychats, die mittlerweile schon berühmt-berüchtigten Handychats vom ÖBAG-Chef Schmid, die Staatsanwaltschaft auswertet. Doch Kurz, Sebastian Kurz, ist sich keiner Schuld bewusst. Rücktritt kommt nicht in Frage.
Ich weiß, was ich in meinem Leben getan habe und ich weiß, was ich nicht getan habe. Und ich habe sicherlich in meinem Leben nicht alles richtig gemacht, aber ich weiß definitiv, dass ich nicht vorsätzlich eine Falschaussage gemacht habe und daher werde ich das auch so nicht stehen lassen.
Es wurde emotional diskutiert bei uns am Dienstag in der Sendung. Die Frage, wann sollte ein Spitzenpolitiker zurücktreten, soll Kurz zurücktreten. Wobei ich um kurz Bilanz gezogen habe, die Unterstützer von Kurz waren bei uns in der Sendung in der Mehrheit. Hier ein paar Meinungen.
Was ich in den letzten Zeit da anhöre über unseren Bundeskanzler, das sprengt alles. Ich würde unserem Bundeskanzler sagen, nicht zurücktreten. nicht diesen ganz schlimmen Hetzkampagnen auf den Leim gehen.
Ich hätte nur eine Bitte, dass sich die ÖVP, die alte, schwarze, mal besinnt und diesen türkisen, versifften Aufsatz, den sie jetzt hier hat, dieser nur machtpolitisch selbstherrlich agiert, überdenkt, wem sie da die Stange hält, weil dieses Misstrauen ist nicht unbegründet.
In der Vergangenheit haben viel mehr Politiker wegen weniger Anschuldigungen bzw. Beweise oder Belastungen zurücktreten müssen.
Also ich muss ehrlich sagen, da machen sie Rotterdam. Niederhoger ist jetzt alles ein bisschen ein sinnloses Ding. Er hat es bis jetzt mal nicht schlecht gemacht, oder? Und ich glaube, Fehler, wenn man irgendwo etwas sucht, findet man bei jedem Politiker etwas.
Noch vor dem Sommer wissen wir ziemlich sicher mehr. Das Einzelrichterverfahren ist ziemlich zügig abzuwickeln. Das kann sich ausgehen. Freitagmittag, Radio Vorarlberg, Wochenzusammenfassung von Neues bei Neustädter. Der Mittwoch der vergangenen, 19. Mai, wichtiges Datum für uns in Österreich. Der Lockdown ist vorbei. Öffnungen für ganz Österreich gibt es, Gastronomie, Kultur, Schwimmbad, Fitnesscenter und so weiter. Vorarlberg hat ja schon seit 2 Monaten mehr Freiheiten als der Rest von Österreich, aber auch bei uns darf man nun mehr. Aber die berühmte 3G-Regel steht überall im Mittelpunkt. Alle Freiheiten gibt es nur, wenn man getestet, geimpft oder genesen ist. Und dazu gab es am Mittwoch bei uns in der Sendung viele, viele Fragen. Zum Beispiel von Frau Spiegel.
Was für Dokument oder was für Unterlagen braucht man, wenn man Corona-K hat, weil es heißt Genesene?
Eine Expertin im Studio zur Beantwortung der Fragen war Maria Stich vom Amt der Vorarlberger Landesregierung.
Also da zählt als Nachweis ein Absonderungsbescheid, eine ärztliche Bestätigung über eine Erkrankung oder auch ein neutralisierender Antikörpernachweis. Mhm. Das ist der Punkt genesen.
Dann das G für geimpft.
Also da braucht man einen Impfnachweis. Das kann man erbringen durch den herkömmlichen gelben Impfpass. Man könnte auch einen Auszug aus der Elga oder Ausdruck aus dem Elga-Portal sich herunterladen. Das zählt. Es zählt auch dieses sogenannte Impfkärtchen.
Muss ich dabei haben.
Genau. Getestet fehlt uns, ja. Also bitte. Getestet, da gibt es jetzt eben auch die Anerkennung des sogenannten Wohnzimmertests. Wenn es über, zum Beispiel bei uns über das Landessystem dann auch diese Bestätigung generiert wird und erfasst worden ist, der gilt 24 Stunden. Daneben weiterhin für 48 Stunden gültig ist ein Nachweis einer befugten Stelle, ist dieser Antigentest oder ein PCR-Test einer befugten Stelle, der gilt für 72 Stunden.
Sagt Maria Stich vom Amt der Landesregierung. Ein ganz breiter Themenkreis in diesem Zusammenhang ist die Grenze. Auch dort gibt es Erleichterungen, aber es gibt noch keine freie Fahrt. Hier dazu der Anruf von der Frau Büssel.
Wie ist das? Darf man in die Schweiz? Wie darf man da durch? Darf man etwas so einkaufen? Die kann ja auch schon durch. Und das ist ja so, wenn ich wieder ein neues Papier brauche, dann muss ich zuerst auf den Mond fahren. Und das holen, ich muss ja 20 Minuten reinlaufen. Wie funktioniert das und wie geht es ins Deutsche?
Grenzexpertin in Neues bei Neustadt am Mittwoch war Martina Schönherr. Auch sie ist Juristin im Amt der Landesregierung.
Also das ist so, dass derzeit aus 34 Staaten, und das betrifft zum Beispiel Deutschland, Liechtenstein und die Schweiz, eine quarantänefreie Einreise wieder möglich ist. Aha. Aber eben, ich benötige einen dieser 3G-Nachweise. Und ich muss eben diese digitale Reiseregistrierung ausfüllen vor der Einreise nach Österreich. Diese 2 Dinge sind verpflichtend, ansonsten ist keine Quarantäne eben anzutreten. Und das gilt eigentlich für fast jeden Grenzübertritt. Wenn ich nach Österreich komme, ob ich retour komme oder nach Österreich komme vom Ausland, muss ich immer diese digitale Reiseregistrierung vornehmen. Es gibt hier für Fälle, wo das beispielsweise das Formular nicht funktioniert, eine Papieralternative, die ich dann ausfüllen muss. Aber ja, auch die muss ich mir derzeit selbst sozusagen ausdrucken oder ausdrucken lassen.
Und das geht nur online, weil die Frau Büssel hat es angesprochen?
Genau, das sieht die Verordnung vor, dass es eben digital online vorgenommen wird. Vielleicht kann man auch hier sich helfen lassen von Freunden, von Bekannten, von Kindern, von Enkeln. Es ist derzeit leider so, dass es eben online durchzuführen ist oder eben alternativ in Papierform. Aber auch das muss ich mir natürlich ausdrucken, wenn ich jetzt keinen PC hätte zum Beispiel.
Sagt Martina Schönherr. Und bei Grenzfragen spielt natürlich auch schon der Sommerurlaub eine Rolle. Anfrage eines Hörers, darf ich in die Türkei reisen? Antwort ja, aber man muss sich genau informieren, wohin man wirklich reist.
gibt diese Anlage A, niedrige Risikostaaten. Dann gibt es Staaten Hochinzidenzgebiete, aha, Virusvariantengebiete und es gibt sonstige Staaten. Die Türkei, das ist derzeit ein sonstiger Staat. Das heißt, hier wird unterschieden bei der Einreise aus einem sonstigen Staat. Hier dürfen beispielsweise nur sehr eingeschränkt Personen wieder einreisen. Aber wenn ich hier beispielsweise österreichischer Staatsbürger oder EU-Bürger bin oder ich lebe hier und bin hier aufhältig, habe meinen Wohnsitz hier, dann darf ich wieder retour reisen. Zu beachten ist hierbei, es wird unterschieden, bin ich geimpft oder genesen. Dann fällt keine Quarantäne an, nur eben der Nachweis und Registrierung. Bin ich nur unter Anführungszeichen getestet, muss ich zusätzlich 10 Tage in Quarantäne, aus der ich mich am 5. Tag wieder freitesten kann.
Also man muss sich ganz genau überlegen, aus welchem Land man wieder zurückkommt.
Das auf jeden Fall. Ja. Und es ist auch wichtig, dass man das wirklich auch kurz vor der Reise nochmal überprüft, weil das kann sich natürlich anhand der Fallzahlen ändern. Und hier ist wichtig, einerseits zu überprüfen, ist das Land auf der Liste? Aber auch wichtig, was muss ich tun in dem Land? Weil es gibt auch, jedes Land hat Einreisebestimmungen.
Sagt Martina Schönherr. Bei aller Freude über neue Freiheiten muss schon klar dazu gesagt werden, frei sind wir nicht. Das machte die Anfrage von der Frau Spittel deutlich. Sie wollte wissen,
wenn alle Stipendisten wieder etwas tun dürfen, die werden ans letzte Ende gedrückt. Kein Pensionistennachmittag, kein Fahrradausflug, keine Wanderung und gar nichts.
Bleiben wir bei Pensionistennachmittag. Was ist damit korrekt gemeint?
Das ist ein Tanznachmittag mit 3 Stunden.
Also grundsätzlich ist jetzt schon ab heute eine Öffnung erfolgt, auch für diese geplanten Zusammenkünfte zur Unterhaltung und Belustigung, wie es so schön heißt. Das immer untertags, also zwischen 5 und 22 Uhr und ist möglich in einem Rahmen, zum Beispiel zum Radfahren, maximal 10 Personen, 10 erwachsene Personen. Also dieser Ausflug ist möglich, auch eine Wanderung. Beim Tanzen wird es schon schwieriger, weil der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
Okay, also das wird eher schwierig werden.
Das wird
werden.
Schwierig,
das ist der Pensionistentanz. Aber da so am Pensionistennachmittag im Sinn von zusammensitzen, Kaffee trinken, Kuchen essen?
Maximal 10 Personen outdoor und indoor haben wir die Begrenzung mit maximal 4 Personen.
Nach wie vor?
Das ist, ja.
Aha, okay. Und könnte man eine Veranstaltung anmelden?
Kann man anmelden. Also aha, es gibt die Anzeigepflicht, ja, ab 11 Personen bis 50 Personen und ab 50 Personen dann auch die Bewilligungspflicht. Und seit heute gibt es auf der Homepage vom Land Vorarlberg auch ein sogenannte Online-Formulare. Aha. Da wollen wir den Bürgern genau diese Möglichkeit erleichtern, dass sie einfach und rasch die Veranstaltung Zusammenkunft anzeigen können oder auch die Bewilligung beantragen können.
Unser Thema gestern war Sucht in Vorarlberg. Alles, was am Markt ist, wird konsumiert. Legale, illegale Substanzen, quer durch alle Schichten, quer durch alle Ortschaften. Die Gefahren der Abhängigkeit sind natürlich beträchtlich und die Pandemie hat die Lage verschärft, sagte mein Gast gestern, Philipp Kläumstein. Er ist seit einem Jahr der Leiter der Maria Ebene.
Ja, wir wissen aus Krisen aus der Vergangenheit, dass sozusagen die wirkliche Welle immer erst 2-3 Jahre später kommt. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist eine Akutreaktion. Man sieht auch Unterschiede. Der erste Lockdown, da war noch das Adrenalin da. Wir waren alle ein bisschen geschockt. Wir kannten das nicht. Und dann hat es sich jetzt über ein Jahr eigentlich ja immer weiterentwickelt, dieser zweite Lockdown ab November, wusste man ja gar nicht mehr, war der mal pausiert, das gab ja Wellen und schlussendlich verlieren dann die Menschen den Halt, den Boden, sie werden resigniert, zermürbt und es hinterlässt natürlich auch in der Psyche Spuren.
Sagt Primar Kläumstein von der Maria Ebene. Diese verschärfte Suchtsituation im Land bestätigt auch Martin von den anonymen Alkoholikern. Die Struktur der regelmäßigen Treffen ging eigentlich die letzten 15 Monate kaputt.
Also der Kontakt ist zum Teil abgebrochen. Wir haben keine Gruppe machen können. Die Leute haben extrem Angst. Und durch das, dass der Alkohol wieder im Vordergrund gestanden ist, sind sie natürlich wieder genau in einem alten Verhaltensmuster wie früher. Trauen sich zum Teil nicht mehr kommen und trinken halt wieder.
Zentral bei uns ist zum Beispiel bei der stationären Therapie, dass die anonymen Alkoholiker auch einmal zu uns kommen und sich vorstellen, dass sozusagen einmal gleich da wirklich eine Brücke, ein Kontakt hergestellt wird. Natürlich auch die Systempartner und auch wir im ambulanten Bereich zählen natürlich auf die anonymen Alkoholiker beziehungsweise andere Gruppenangebote. Gruppenangebote sind ja immer sehr, sehr stark und wirksam, weil es einfach wirklich Betroffene anderen Betroffenen helfen. Und das ist natürlich viel interessanter, als wenn das sozusagen jetzt ein gescheiter Therapeut erzählt, der vielleicht gar nicht diese Erfahrungen hat.
sagt Primar Klormstein von der Maria Ebene. Die Pandemie wirkt tief in die Familien hinein. Der häusliche Alkoholkonsum ist in Österreich um über 15% gestiegen. Und für die Kinder wird der Bildschirm zur immer größeren Droge, sagt Andi Prenn von der Supro.
Wir wissen, dass vor allem Jugendliche unter der Woche, also an Werktagen, bis zu 70% mehr im Internet waren. Einerseits mit Computerspielen, andererseits natürlich auch in sozialen Medien. Und dass es nicht wenige gibt, die quasi komplett strukturlos, ohne Tagesrhythmus, mehr oder weniger nur mehr in der virtuellen Welt existieren.
Ja, diese Zahlen sind natürlich alarmierend. Man muss ja auch bedenken, da handelt es sich jetzt um Jugendliche, um Kinder. Das heißt, deren Gehirne sind ja auch noch sehr empfindlich, vulnerabel, sagen wir. Und eigentlich sollten die sich ja sozial entwickeln. Natürlich jetzt mit monatelange keine richtiger Schulstruktur hat natürlich auch was gefehlt. Man hat es ja auch gesehen, die Kinder sind teilweise gerne in die Schule gegangen. Mhm. Also ganz was Paradoxes fast. Und natürlich muss man auch ein bisschen ehrlich sein. Ich meine, wenn man im Homeoffice ist und dann hat man zwei Kinder, die daneben auch noch herumwuseln, naja, da gibt man vielleicht schon einmal ein iPad oder ein iPhone oder irgendwelche anderen Sachen, damit die einmal sich beschäftigen oder ein Video schauen oder gamen.
Bleiben wir noch bei den Jungen. Die Drogenfahndung und auch die Suchtberater bestätigen ein Faktum, unabhängig von der Pandemie. Marihuana gehört eigentlich zum Alltag in Vorarlberg bei den Jungen. Bernhard Ammann ist seit 40 Jahren Drogenberater und in diesem Zusammenhang hat er gestern seine Forderung nach Liberalisierung erneuert.
Ich meine, Konsum, permanenter Konsum ist immer problematisch, sei es Alkohol oder sei es Substanzen. Darum, ich kämpfe ja schon seit Jahrzehnten und da geht es in erster Linie vor allem um die Substanz Cannabis für eine Legalisierung von Cannabis. Und da sind wir einfach noch österreichweit in der Steinzeit, während rund um die Länder bei uns versuchen jetzt und teilweise schon praktizieren einen liberaleren Konsum.
Wir haben jetzt schon genug Patienten, die wegen Cannabis Behandlung brauchen. Und nur weil ich es jetzt legalisiere, werden die nicht plötzlich gesund. Als Fachmann kann man natürlich nicht für eine Legalisierung sein, zum jetzigen Zeitpunkt insbesondere, weil halt einfach wirklich schwere psychische Erkrankungen entstehen können. Der Herr Ammann sagt ja, dass es sozusagen nicht so gefährlich wäre. Man kennt einfach ganz viele Jugendliche, denen dann alles egal ist, die so lethargisch sind, die überhaupt keinen Pfupf mehr haben. Die sind dann so irgendwie auf dem Bannenstreifen und alle anderen ziehen an ihnen vorbei. Und dann irgendwann haben sie keine Ausbildung und dann fangen die Probleme an. Wir müssen auch ganz klar sagen, man kifft ja nicht nur und man kifft nicht nur und trinkt Alkohol, sondern da gibt's halt dann wirklich einen bunten Konsum. Eine Sucht kommt meistens auch nicht ganz alleine.
Zum Schluss dieser Sendung gestern zum Thema Sucht in Vorarlberg gab es noch einen wirklich berührenden Anruf und zwar vom Rico.
Also von meiner Mama und meinem Papa, die waren Alkoholiker und habe 21 Jahre lang das Leben gehabt, wo meine Eltern Alkoholiker waren. Jetzt frage ich mal für viele Kinder, die das jetzt vielleicht genauso jetzt erleben, wie ich damals erlebt habe, was können die Kinder tun, damit die Eltern vom Alkohol weg können?
Die Kinder sollen natürlich nicht die Rolle des Therapeuten, der Therapeutin bekommen. Wo kann man sich Hilfe holen? Naja, man kann sich vertrauensvoll zum Beispiel an seinen Lehrer, an seine Lehrerin wenden. Es gibt aber auch spezielle Programme für Kinder, wo Kinder auch mit anderen Kindern zusammenkommen, die ein ähnliches Schicksal haben, wo die auch gegenseitig sich austauschen können, Unterstützung bekommen. So wie er es beschreibt, hat er eigentlich ja dann die Erwachsenenrolle so ein bisschen gehabt. Er hat dann auch versucht, den Alkohol zu verstecken. Das kann natürlich eine gewisse Zeit gut gehen, aber auf Dauer natürlich nicht. Kinder sind Kinder, Kinder sollen Kinder sein dürfen und müssen dann nicht eigentlich die Erwachsenen erziehen oder da die Verantwortung übernehmen. Das passiert leider Gottes sehr oft. Drum wirklich wichtig, dass man doch irgendwie den Mut fasst und sich dann jemanden wendet und dass diese Person aber auch dann weiß, an wen kann ich so ein Kind weitervermitteln, wenn ich selber vielleicht auch nicht alles weiß.
Noch ein paar Meinungen und Reaktionen zur Sendung dieser Woche. Jürgen Weikel schreibt, Lockerungen, Fragezeichen. Bisher brauchte man fürs Tennisspielen keinen Test. Jetzt schon. Ich finde da keine Lockerung. Herr Weikel, da haben Sie recht. Ehrlich zu mir. Viele Anfragen gab es noch zur Grenze. Und noch einmal die drei Basics. Erst, es gelten die 3G-Regeln, also getestet, geimpft oder genesen. Dann, um wieder einreisen zu können, braucht man dieses Online-Formular. Das muss man ausfüllen. Alle Informationen dafür gibt es für vorarlberg.at. Dort ist alles fein aufgeschrieben. Gibt es auch die Formulare zum Runterladen und so weiter und so fort. Es gab noch Reaktionen zum Fall Kurz. Die Lili Heim aus der Schweiz schreibt, Oppositionen sollten sich auf das Wesentliche konzentrieren und das ist meiner Meinung nach für das Volk und das Land einzustehen. Heute hat man das Gefühl, dass sich die einzelnen Parteien darauf konzentrieren, wie kriegen wir den Gegner weg, um an die Spitze zu kommen. Auch zu diesem Thema schreibt der Rudi aus Lustenau, wenn es mich selbst betrifft, dann gelten andere Regeln. Das ist das Motto von Sebastian Kurz. Ich möchte gar nicht wissen, wie er schimpfen würde, wenn er in der Opposition wäre. Andererseits wäre es auch spannend zu sehen, wie Frau Rendi Wagner als Bundeskanzlerin reagieren würde. Spannende Was-wäre-wenn-Analyse, Rudi aus Lustenau. Die neue Themenübersicht für die kommende Woche ist schon druckfrisch vorbereitet und zwar schon online unter vorarlberg.orf.at, links oben, Radio Vorarlberg. Dort die Rubrik Neues bei Nahstädter anklicken, dann sehen Sie die Themen für nächste Woche. Hier noch der Hinweis auf die Selbsthilfegruppe zum Thema Long-Covid. Einfach im Google eingeben Long-Covid-Austria, da finden Sie die Homepage der Selbsthilfegruppe. Am Montag geht es bei, nicht am Montag, ist ja Feiertag, oder? Pfingsten, genau. Dankeschön, Christoph Holzer, mein Tonmeister heute. Dienstag, Mann sein, heute neue Rollen, neue Aufgaben, neue Ziele führen zu Überforderung. Wir fragen, wer schaut auf den Mann? Mein Gast ist Albert Feldkircher, Männerberater in Feldkircher. Um die Männer geht's am Dienstag und jetzt wünsche ich Ihnen schöne Pfingsten, alles Gute und wie immer, bleiben Sie gesund.